Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Das Schauspiel aus Zürich ist seit einiger Zeit in aller Munde, und zwar wegen Folgendem. Es ging um einen Abriss oder Neubau oder eine teilweise Renovation in verschiedenen ausführlichen Ausmaßen. Eine Debatte, die viele verschiedene Aspekte umfasst. Ein Entscheid ist nun gefallen, aber der Fall ist trotzdem interessant genug, um ihn weiter zu diskutieren. Unter anderem auch, gibt es noch vergleichbare Fälle und was passiert mit diesen Gebäuden? Meine Gäste heute, Kaspar Scherrer, Architekt, Raumplaner und Publizist, und Andreas Wirz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen von Archipel. Und in deren Büros sind wir heute zu Gast. Nun, der Entscheid ist gefallen. Ein Entscheid für eine sanfte Renovation dieses historischen Raumes des Schauspielhauses Am Pfauen in Zürich. Andreas Wirz, ein guter Entscheid von dir aus gesehen. ein vertretbarer Entscheid.
Das ist eine schwierige und komplexe Frage. Mich hat es persönlich gefreut, mehr in einem geschichtlichen Zusammenhang in der Stadt. Ich erlebe die Exekutive in der Stadt Zürich als sehr fordernd. Das viele Geld, das wir haben, führt dazu, dass unsere Wünsche eigentlich unbegrenzt sind. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir bräuchten zwei Fußballstadien, wir bräuchten ein Eishockeystadion, wir bräuchten das beste Schauspielhaus in Europa. Es sind immer diese Sätze, und ein bisschen Bescheidenheit fände ich hier angebracht. Nur weil man das Geld hat, muss man das nicht zwingend ausgeben.
Mhm. Und ein Fußballstadion hat man immer noch keines eigentlich.
Das ist eine separate Sendung, komme ich dann gerne. Doch, wir haben eines, ich wohne daneben, da wird regelmäßig verloren und gewonnen. Und ich denke, so weit funktioniert das.
Gut, Kaspar, was meinst du? Ein vertretbarer, vernünftiger Entscheid von dir aus?
Ich denke, er ist politisch vernünftig. Ob er baulich und betrieblich vernünftig ist, kann ich nicht mit letzter Konsequenz beurteilen. Aber ich glaube, es gab im Moment keine andere Möglichkeit. Der Support für den Erhalt dieses Saales ist sehr groß, sehr breit vor allem. Er ist auch über alle Parteigrenzen hinweg. Soweit ich weiß, ist dieser Entscheid im Gemeinderat am Mittwochabend sehr parteiübergreifend gefällt worden. Das ist ja im Prinzip eigentlich etwas Schönes, dass so eine Einigkeit entsteht. Ob das jetzt betrieblich die richtige Wahl war, sei mal dahingestellt, aber das ist nun mal die Situation, wie sie jetzt ist.
Mhm, aber da gibt es ja ganz viele Faktoren, die reinspielen. Einen hast du schon erwähnt, Andreas, nämlich die Geschichte. Also es ist ein geschichtlich sehr wichtiger Bau, und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das erhaltenswert oder nicht? Und das, ist das zentral denn?
Ja, es ist natürlich eine komplexe Frage, weil die Geschichte es dient als Erinnerungsort. Jetzt denkmalschützerisch und architektonisch ist von diesem alten Gebäude nicht mehr so viel vorhanden. Das wurde schon ein paar Mal erneuert. Mhm. Also ich glaube, es geht hier weniger um Baukultur als um Erinnerungskultur.
Ist das mehr symbolisch, oder?
Ich nehme es als symbolisch wahr. Also ich bin kein Spezialist in diesen Fragen und habe mich vielleicht ein bisschen zu wenig beschäftigt. Aber ich denke, es ist eine abstrakte Diskussion, die eigentlich ganz wenig mit dem Gebauten zu tun hat. Es ist dieser Ort, diese Erinnerung an diesen Ort, und darum kommt diese Debatte auch relativ emotional. Ich finde es aber nicht falsch, sie trotzdem so zu führen. Wir haben in Zürich zum Glück eine Geschichte, die wir verlassen haben, die Geschichte der Auskernung. Man hat sich Häuser zunutze gemacht und so getan, als ob sie noch stehen bleiben würden. Beim Pfauen war das auch der Plan der Exekutive.
Also quasi aushöhlen.
Man wollte das Haus aushöhlen und das neu befüllen. Und ich glaube, wenn man zum Schluss kommt, dass dieses Haus den Zweck nicht mehr erfüllt, dann müsste man sich ja auch fragen, ist der Standort der richtige? Mhm. Und ich glaube, von der Lage in der Stadt ist er der richtige Standort. Aber die baulichen Möglichkeiten, sich dort zu entwickeln, sind höchstwahrscheinlich recht beschränkt. Mhm. Und dann hätte ich das Gefühl, das wäre gescheiter, das ganz neu aufzugleisen und zu sagen, wir machen ein richtiges Schauspielhaus. Aber beim Schauspielhaus ist es im Moment natürlich auch so, wir haben auch zwei Standorte. Mhm. Wir haben den Schiffbau, ein toller Raum meiner Ansicht nach, der modernes Theater zulässt, nicht die Guckkastenbühne, wie wir es kennen am Pfauen. Und in meiner Wahrnehmung, ich habe viele Stücke, die ich eigentlich gerne im Schiffbau sehen würde, und dann gehe ich halt in diese Guckkastenbühne. ist okay, aber dieses gewisse Theater habe ich gerne in einem neuen Raum, den hätten wir auch.
Aber das historische Kascha ist natürlich schon etwas ganz anderes. Jetzt die Alternativen, eine Aushöhlung zum Beispiel. Kaspar?
Ich kenne die Varianten nicht im Detail. Sie waren auch nicht wirklich kommuniziert. Also wir konnten uns nur teilweise ein Bild davon machen. Das wurde aber sehr gründlich geprüft in allen Richtungen und allen Faktoren. Und ich denke, da wurde seriöse Arbeit geleistet, um quasi dieses ein bisschen mühsame Thema der sogenannten Güterabwägung durchführen zu können. Da gibt es verschiedene Güter und die Geschichte ist eines davon. Vielleicht ist es das zentrale Thema, vielleicht auch nicht. Und Andreas hat das eigentlich sehr schön dargestellt. Jetzt rein vom kunsthistorischen Wert gibt es gewisse Aspekte, die dafür sprechen, aber das ist vor allem, glaube ich, ein nostalgischer Sehnsuchtsort. Und deshalb ist, aber lustigerweise gerade deshalb ist die Energie so groß. Aber es gibt halt auch noch andere Aspekte, die abgewogen werden sollten und die in diese Güterabwägung hineinkommen. Und ich glaube, diese Varianten, die waren seriös und die wirkten zum Teil ein bisschen radikal, weil man sich das halt nicht mehr so gewohnt ist. Und es wurde dann so auch zum Teil alternativlos dargestellt und die andere Seite hat ihres wiederum alternativlos dargestellt. Und ich glaube, dieser Neubau hatte wenig Chancen letztlich, weil er diesen Nerv irgendwie traf, diesen Triggerpunkt. Und die Aushöhlung, ich glaube, sie wäre möglich gewesen, aber ich glaube, man muss nicht über diese Hypothese sprechen, sie findet noch nicht statt, oder?
Ja, klar. Nur einfach der Triggerpunkt interessiert mich noch ein bisschen, oder? Also dieses das Geschichtliche, also das hat etwas von einem Denkmal natürlich. Wir erinnern uns daran, dass dieser Pfauensaal zur Zeit des Nationalsozialismus quasi die letzte offene Bühne war für ganz viele Autorinnen und Autoren. Aus dem deutschsprachigen Raum natürlich, also Zufluchtsort unter anderem für Bertolt Brecht. Ja, eben, also ist das so ein Hauptargument in dem Ganzen drin, dass man diesen Raum erhalten muss?
Also ich habe jetzt die Debatte, ich habe nur kurz reingeschaut, habe ich so wahrgenommen, ja, dass das ein ganz wichtiger Teil ist. Es gibt aber natürlich Themen, die dazukommen. Es ist die Frage, wie gehen wir überhaupt mit baulicher Substanz um? Es gibt diese CO2-Debatte, die reingespielt hat. Es gibt die Debatte, wann ist genug? Also wie viel können und wollen wir uns überhaupt leisten in dieser Stadt? Also das sind ganz verschiedene Themen. Und natürlich, und das ist vielleicht ein bisschen gemein, oder die Leute, also so ein Schauspielhaus, das ist natürlich eine riesige Maschine. Also wir sehen da 3, 4, 5 Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne und dahinter sind natürlich Dutzende von Menschen, die hier arbeiten. Und natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass man sich das ein bisschen effizienter vorstellen könnte.
Der Saal hat etliche Mängel akustischer und optischer Art. Er ist er war mal für ein Theater wahrscheinlich gut geeignet und er ist natürlich immer noch adäquat in dem Sinne und man fühlt sich irgendwie wohl darin, aber wenn man dann hinten halt nicht so viel versteht, dann zahlt man halt auch weniger für das Billett. Aber ich denke, der Impuls kam vor allem von dieser sogenannten Maschine, die Andreas erwähnt hat, dieser riesige Supportapparat, der Licht, Ton und was ich was alles zur Verfügung stellen muss, damit und der diese Ware entgegennehmen muss an einer Anlieferung, der Bühnenbilder aufstellt und wieder abbricht und versorgen muss. Und von dort her kam dieser Impuls, dass man hier mal darüber nachdenken muss, ob das noch zeitgemäß ist.
Also es gibt eine geschichtliche Bedeutung, da gibt es aber auch eine architektonische Bedeutung. Ist dieses Gebäude eigentlich bedeutend genug von euch aus gesehen, dass man das einfach ja eben auf die Art behandelt, wie man es jetzt behandelt? Oder wäre eine Aushöhlung nicht doch auch möglich gewesen?
Ich bin da zu wenig tief drin, ich habe Stimmen gehört, dass es einige Elemente gibt, diese durchaus, wenn man darüber sprechen könnte, sie zu erhalten, also quasi als denkmalgeschützt darzustellen. Das ganze Gebäude als solches stammt, soviel ich weiß, aus dem Anfang des 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts und ist eigentlich ein kommerziell erstelltes Gebäude. Das wurde nicht von der öffentlichen Hand gebaut, das war ein privater, der hier dieses Theater betrieben hat und später wurde es vom Staat übernommen oder von der Kommune. Also das Foyer ist ein sehr gedrückter Raum, es ist überhaupt nicht repräsentativ. Man merkt es an gewissen Dingen, dass dieses Haus ein bisschen hingemurkst wurde. Aber wahrscheinlich, und dieser Murks ist, ist natürlich aber andererseits auch wieder Charme, oder? Und durch, ich denke, der kunsthistorische Wert ist zu einem gewissen Maß gegeben, aber jetzt nicht so übergeordnet wie bei anderen Dingen. Hm. So, aber das ist eine nicht sehr fundiert abgegebene Beurteilung, möchte ich betonen.
Ich sehe es ähnlich. Ich kenne das vor allem aus der Presse. Es gibt da diese Rabbitdecken, die scheinbar schützenswert sind, die aber teilweise lädiert und zerstört sind über neue Lüftungsmaßnahmen. Das kann man diskutieren, ist nicht mein Spezialgebiet. Mhm. Die Fragestellung ist, glaube ich, eher, wie gehen wir mit, was wünschen wir uns und was brauchen wir dann wirklich? Also auch die Frage, und das höre ich in Zürich immer wieder, oder? Wir brauchen ein Schauspielhaus von europäischer Ausstrahlung, pipapo. Ich meine, das sagt man bei jedem Theaterbau höchstwahrscheinlich auf der ganzen Welt, dass man das will. Und das kriegt man, glaube ich, einfach nicht überall hin. Und ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen konzentrieren, wo wir da Chancen haben, das zu machen oder nicht, ohne die Qualitäten des Schauspielhauses in Frage zu stellen.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass in 50 Jahren die gleiche Debatte noch mal geführt wird. Oder was meint ihr?
Gut möglich, ja.
Aber die grundsätzliche Frage, um mal ein bisschen wegzuleiten vom Schauspielhaus, gibt es noch ähnliche Fälle? Gibt es diese Debatte auch an anderen Orten über Bauten, vielleicht kulturelle Bauten, aber vielleicht auch andere?
Ja, man muss hier vielleicht unterscheiden zwischen kulturellen Bauten, die natürlich und sogenannten Profanbauten, um einen Begriff aus dem 19. Jahrhundert zu verwenden. Kulturbauten sind natürlich so Kristallisationspunkte in der Regel des Bürgertums, aber nicht nur. Und man denke nur an den Neubau des Theaters Basel in den 60er Jahren, der natürlich wirklich ein Katalysator war für die ganze Stadtentwicklung, räumlich, aber auch politisch und kulturell.
Also räumlich, weil es genau im Zentrum?
Ja, weil es diesen Ort neu geordnet hat und neue Verbindungen schuf und neue Orte schuf, die es vorher nicht gab in dieser Art und Weise. Und das hat einen ganzen Aufbruch verursacht. Also, und ich denke, diese Kulturbauten können diese katalytische Wirkung haben. Wir sehen jetzt quasi das Umgekehrte die umgekehrte Wirkung bei der Erweiterung des Kunsthauses Zürich, die natürlich auch groß angedacht war. Und im Moment kämpft sie mit Renommee-Problemen. Der Schuss kann also auch hinten rausgehen. Aber Gebäude zu erhalten. Wir haben nochmal in Zürich und dann in Basel auch ein Beispiel, wie man das machen könnte. Aber es lässt sich vom Einzelfall niemals auf das Allgemeine übertragen. In Zürich ist es das Kongresshaus mit Turnhalle und in Basel das Stadtcasino. Mhm.
Aber das sind Einzelfälle, sagst du. Da kann man nicht irgendwie aufs Generelle schließen.
Es ist ähnlich gelaufen. Beim Kongresshaus gab es auch die Idee, das neu zu bauen. Sie ist betrieblich, kriegt man das nicht mehr hin im Altbau. Man hat einen internationalen Architekturwettbewerb durchgeführt. Raphael Moneo hat diesen gewonnen mit einem ansprechenden Haus am See. Es gab eine Volksabstimmung und die wurde verloren. Und meine Behauptung zu dieser Volksabstimmung, sie wurde verloren unter anderem wegen dem Organigramm. Das war in der Abstimmungszeitung, war das Organigramm und die Finanzierung dieses Hauses abgebildet. Und das war so kompliziert, das hat niemand verstanden. Mhm. Und es gab gleichzeitig eine relativ starke Bewegung von kultur- und architekturgeschichtlich interessierten Leuten, die gesagt hat, aber schaut mal, diese Perle, die ihr da habt, wollt ihr die wirklich abreißen? Mhm. Und man hat rückbuchstabiert und dieses Haus jetzt saniert. Mhm. Und es ist jetzt in Betrieb gegangen, mit Corona-bedingt, mit grossen Schwierigkeiten. Die Stadt hat gerade einen größeren Abschreibungsbeitrag gesprochen, mit Kostenüberschreitungen. Aber ich war an einer Führung und die haben gesagt, sie seien eigentlich recht zufrieden mit ihrem neuen Haus, das ein altes ist.
Ja, also ich glaube, da wurde natürlich jetzt extrem daran gearbeitet. Da waren Leute am Werk, die sich jetzt sehr minutiös mit diesem Bau beschäftigt haben und seine Qualitäten wieder hervorgeholt haben. Das ist ein großer Glücksfall, dass es dazu gekommen ist. Und ich glaube, soviel ich weiß, die Zürcherinnen und Zürcher lieben diesen Bau aus den 30er Jahren, das muss man auch nicht vergessen. Das ist auch ein moderner Bau und es gibt eine sehr warme Beziehung dazu. Jetzt beim Stadtcasino Basel, das kenne ich jetzt zu wenig. Ich gehe dort regelmäßig vorbei, aber ich kenne die Geschichte nicht. Aber ich glaube, der Saal hatte auch ist ein wichtiger Musiksaal mit sehr hohen akustischen Qualitäten, der sanierungsbedürftig wurde, der an verschiedenen Ecken und Enden Probleme hatte. Und da gab es jetzt ein Sanierungs- und Erweiterungsprojekt. Und das hat auch jetzt, das war das Architekturbüro Herzog-Dömeron, das das gemacht hat, jetzt auch eine neue städtebauliche Möglichkeit eines Durchgangs gegeben. Es gibt jetzt, es ordnet den Raum neu. Also es ist nicht nur vom Saal aus gedacht, sondern es ist auch in die ganze Stadt hineingedacht. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und wer mal in Basel dieses Gebäude anschaut, man erkennt gar nicht, was neu und was alt ist. Mhm. Und Herzog-Dömeron hat das also, man würde erwarten, diese Stararchitekten würden jetzt dort etwas ganz Bombastisches hinstellen. Es ist etwas wahnsinnig Diskretes geworden.
Ist denn das Publikum eigentlich ganz generell, das Publikum da draußen, das manchmal mitentscheidet? Das Publikum, ist das konservativ? Möchte das lieber alte Sachen behalten? Wie seht ihr das?
Ich glaube nicht, dass man das so allgemein beantworten kann. Also beim Kunsthaus Zürich ist es gelungen, einen Neubau hinzustellen mit großer Zustimmung. Also von daher wäre ich unsicher. Und beim Kongresshaus sah es auch zuerst so aus, als ob das eigentlich mehrheitsfähig wäre.
Und
so war eine Gruppe, kleine Gruppe von engagierten Leuten, die dieses Verständnis neu geweckt hat und argumentativ durchgedrungen ist. Aber wir sind in einem demokratischen System in der Schweiz. Sehr kultiviert, ganz viele Fragen entscheiden wir an der Urne. Also ich muss manchmal zu Fragen Stellung nehmen, wo ich es auch nicht weiß. Keine Ahnung, oder?
Auch beim Stadtcasino Basel gab es übrigens ein Vorläuferprojekt von Zaha Hadid, einer Stararchitektin. Das gab viel zu reden und das ist dann, soviel ich weiß, auch in einer Volksabstimmung abgelehnt worden. Und da war dann so eine Art Tiefpunkt und dann hat man sich neu orientiert.
Jetzt waren wir ein bisschen bei den Kulturbauten, auch berühmterer Natur, aber ja, stellt sich die gleiche Sachfrage auch bei anderen Gebäuden?
Ja, sie stellt sich ganz intensiv über die Klimadebatte. Wir haben ein CO2-Problem und die Bauwirtschaft trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, zu diesem CO2-Ausstoß. Und in bestehenden Häusern ist sehr viel von diesen Treibhausgasen eingespeichert, auch als graue Energie. Und man muss sich es sehr gut überlegen, was man von dem abbricht, vernichtet und neu erstellt und was man wieder brauchen kann. Also das ist eine ganz neue Art, mit dem Bestehenden umzugehen, die jetzt gefragt ist. Und das stellt gewisse Fragen, stellen sich da ganz neu.
Ja, es ist ein großes Dilemma auch zum Teil. Also die viele der älteren Bauten sind jetzt aus heutiger Sicht wärmetechnisch nicht so gut isoliert und dort geht jetzt zum Beispiel viel Energie verloren, weil die nicht so gut gedämmt sind. Und das sind dann auch so Abwägungsprozesse, die passieren müssen. Das in den 70er Jahren wurde nicht sonderlich sorgfältig gebaut in dieser Hinsicht. Und man muss jetzt im Einzelfall wirklich schauen, wie man das genau macht. Aber es ist so, also in der Stadt Zürich wurden schon beträchtliche Teile der Wohnbausubstanz abgebrochen und neu gebaut. Also man redet da davon, dass schon jedes sechste Gebäude abgebrochen und neu gebaut wurde.
Also das hat ganz praktische Gründe. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwie findet, ja gut, also das weg mit dem alten Klump, stellen wir was Neues hin, sondern es hat ganz praktische Gründe, warum das passiert.
Es hat praktische Gründe und da ist es wieder vergleichbar mit diesem Schauspielhausfall, dass es die Ansprüche sind, die teilweise Häuser obsolet erscheinen lassen. Und da müssen wir uns gut fragen, was ist angemessen und was brauchen wir wirklich? Also die Frage, wie viel Fläche verbrauchen wir? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich beim Nachbarn mal was mitkriege, weil es ein bisschen ringhörig ist und alle diese Fragen? Und natürlich, also die ganze Frage des Energieverbrauchs im Betrieb. Aber da gibt es inzwischen Maßnahmen, also man kann solche Häuser gut nachdämmen.
Ja, interessant wird auch, dass das Thema, also ich schweife kurz in einen technischen Bereich ab, aber er ist nicht ganz unwesentlich für die Diskussion. Die Betriebsenergie, also der Verbrauch von Strom und Heizenergie, oft Öl, Gas, irgendwelche solche Dinge, das war in den letzten 20, 30 Jahren das große Thema beim Bau. Und das werden wir mittelfristig in den Griff kriegen. Durch erneuerbare Energien, durch bessere Dämmungen und so weiter sinkt dieser Anteil am Problem quasi. Der Verbrauch von Heizenergie und Strom wird eine kleine Rolle spielen. Umso größer spielt die Rolle des CO2, das man in der Bausubstanz verbraucht. Mhm. Und dieser Aspekt rückt immer weiter in den Vordergrund und dann werden eben Altbauten immer wichtiger.
Aber eben, wann fängt das Problem an? Bei welchen Häusern, welchen Jahrgangs? Also sind die 20 Jahre alt, sind die 50 Jahre alt, sind die 100 Jahre alt?
Das ist eine lustige Erfahrung, die wir machen, jetzt vor allem im Wohnbau, dass wir, wenn wir so Siedlungen mit Gebäuden von verschiedenen Erstellungsdaten anfassen, dann sind meistens die Jüngsten die, die zuerst fallen. Mhm. Also Häuser aus den 70er Jahren.
Das scheint eher erstaunlich, aber trotzdem.
Die waren weniger universell gedacht wie die aus den 30ern. Man hat gewusst, man macht jetzt ein Haus für Kleinhaushalte, für Alleinstehende und hat das dann in Beton gegossen. Und diese Häuser zeigen sich sehr schwer adaptierbar, sehr schwer anders interpretierbar. Und dann sind sie welche, die fallen. Aber wenn wir Entwicklungen machen, schauen wir das sehr genau an und versuchen, die Häuser auf ihr Potenzial abzuklappen und reißen halt dann mal einen aus den 70ern ab und lassen die aus den 30ern stehen.
Das ist wirklich ein interessanter Aspekt, dass durch die Professionalisierung des Wohnungsmarkts in den 70er Jahren dann quasi das Denken in Zielgruppen entstand oder in Anspruchsgruppen und dass man spezifischer darauf reagiert und jetzt das Spezifische zum Problem wird. Und da werden wir dann schauen, was wir mit der heute erstellten Bausubstanz in 50 Jahren machen, die noch spezifischer ist.
Haben wir kurzfristiger gedacht, vielleicht in der Architektur in den 70er Jahren, als vielleicht vorher? Dass man gedacht hat,
marktorientierter.
Dass man vielleicht für die Ewigkeit gebaut hat früher und das später nicht mehr gemacht hat?
Ich wage zu behaupten, dass man immer aus seiner Perspektive das Gefühl hat, man macht jetzt das einzig Richtige.
Mhm. Was auch immer das dann ist, oder?
Ja, ja.
Und darum wäre es uns, glaube ich, gut angetan, sich zu überlegen, ja, kann man das auch noch anderweitig nutzen? Also die Frage flexibel interpretierbar, die ist nach wie vor relativ wichtig.
Aber wenn diese Punkte, die wir angesprochen haben, also die ökologischen Gesichtspunkte so wichtig sind, auch im Entscheid, was bleibt stehen, was nicht, kann man sich ja vorstellen, dass es große Veränderungen geben wird, auch was die Bausubstanz in der Schweiz angeht, oder nicht?
Sie sind nur zum Teil wichtig. Also viel wichtiger sind die finanziellen Aspekte. Also das ganz normale Investment erfolgt von privaten Firmen, die renditeorientiert sind. Das ist nichts Verwerfliches. Es ist ein Wirtschaftszweig und diese folgen einer anderen Logik. Und hinzu kommt jetzt seit einem Dutzend Jahren, wo wir diese Zinssituation haben mit dem Negativzins, dass Bauen eine Wertanlage ist, also es wird Geld gespeichert quasi. Und je größer der Geldspeicher, desto besser. Also ein Abbruch und Neubau ermöglicht, mehr Geld zu speichern. Mhm. Und diesen Aspekt, der hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was wir vertreten hier.
Ich kann das noch ein bisschen erläutern. Vor 10, 15 Jahren war es klar im Gespräch mit institutionellen Anlegern, man bricht ein Haus ab, wenn man mindestens die doppelte Ausnutzung hinkriegt. Also eigentlich im Idealfall mindestens doppelt so viele Leute unterbringt. Mhm. Und wenn man hier heute durch die Quartiere läuft, merkt man, dass Zeugs abgerissen wird, wo man das Gleiche wieder hinstellt, einfach neu. Und das ist das, was Kaspar gut beschrieben hat.
Also es muss einfach Rendite...
Es muss Geld deponiert werden.
Ja, es ist nicht die Rendite.
Die Rendite entscheidet gar nicht. Also wir sind hier, wir sitzen momentan im äußeren Kreis 5 in Zürich. Da gab es das Orion-Gebäude. Wurde abgebrochen, riesiger Bürokomplex. Ich habe die Baustelle noch erlebt, das ist noch nicht so lange her. Teile von diesem Haus stehen jetzt in Winterthur auf dem Lagerplatzareal in einem Reuse-Projekt. Man hat das ersetzt mit einem Bürohochhaus und weiteren Bauten. Ausnutzung ist nicht wahnsinnig viel dazugekommen, aber es ist jetzt frisch und neu und man kann es neu vermieten. Und es gibt Flächen im Erdgeschoss, die brauchen gar nicht gewinnträchtig vermietet werden. Es geht nur darum, das Geld anzulegen.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich eben, darum ist die Diskussion über das CO2 interessant, weil wenn man jetzt dem CO2 einen Preis geben würde, also wenn das zum Beispiel, wir sprechen in der Fachwelt von eingelagertem CO2, in diesem Gebäude drin, in dem wir sitzen, in praktisch jedem Gebäude ist CO2 eingelagert. Mhm. Und durch den Abbruch wird das wieder frei. Ja, durch die Produktion von Beton, das hat quasi CO2 gebraucht. Und dieses CO2 ist jetzt ein Stück weit in diesem Beton gespeichert. Mhm. Ja, und da kann man nutzen, über 10 Jahre, 50 Jahre oder 100 Jahre. Je länger man es nutzt, desto besser. Sage ich das richtig, Andreas?
Ja, es ist nicht eingespeichert, sondern es wurde ausgestoßen im Moment der Erstellung. Ja. Und wenn man es natürlich abbricht und neu wieder diesen Anteil CO2 ausstößt, hat man ein Problem.
Genau, so rumformuliert stimmt es.
Gut, aber jetzt kommt noch der psychologische Aspekt. Also ich denke mir, dass ganz viele Leute bei ja, wenn es so eine Rundum-Dauererneuerung gibt, da geht ja jedes Mal auch ein Stück Heimat verloren, oder nicht?
Ja, Kaspar und ich waren zufällig gestern Abend an derselben Veranstaltung. Da hat ein Kollege von uns einen Plan aufgehängt, der aufgezeigt hat, welche Gebäude in den letzten 30 Jahren in Zürich ersetzt wurden. Und er kam auf diese magische Zahl 6. Und jedes Haus, das ersetzt wurde, hat er rot eingefärbt. Und dieser Plan war ziemlich beeindruckend, weil die Wahrnehmung eigentlich eine andere ist. Also die Stadt in meinem Kopf, die ist konstanter wie eine auf diesem Plan. Also wir sind in einem doch relativ raschen Tempo, bauen wir unsere Städte im Moment um.
Ja, und eben das, was du ansprichst, Erik, das natürlich durch den Abbruch ganz klar Menschen nicht mehr in dem Haus wohnen können und woanders wohnen müssen und vielleicht können sie zurückkehren. Also es gibt Organisationen wie Wohnbaugenossenschaften, die ihren Leuten dann ermöglichen, in die neue Wohnung zu gehen, die natürlich aber nicht den ganz gleichen Preis hat. Aber in der Regel führt das zu Verdrängungsprozessen und das sind zum Teil herzzerreißende Geschichten, die wir da erfahren. Also zum Beispiel in der Agglomeration Zürich hat die Swiss Life, früher Rentenanstalt, ihre Lebensversicherungen gekoppelt, zum Teil an Wohnungen. Und diese Leute haben dann wohnen in diesen Wohnungen und haben diese Lebensversicherung abgeschlossen. Und jetzt ist das eine neue Organisation, die diese Häuser abbricht. Und die Leute verstehen die Welt nicht mehr. Und sie sind 85.
Ein schwieriges Thema. Ein echt schwieriges Thema dort, ne?
Ja, es ist so ein bisschen mein Kernthema. Ich habe jetzt dort extra nicht eingeschaltet. Wir sind beim Schauspielhaus Zürich gestartet. Aber natürlich diese Stadterneuerung, die Frage, wem dient die Stadt und wer kann hier noch wohnen, ist eine ganz zentrale.
Ja. Es gibt ja eine Stadt, also die heißt Zug. Fängt mit dem gleichen Buchstaben wie Zürich an. Aber die Probleme scheinen noch größer zu sein. Also dass man hört aus dieser Stadt, dass ganz viele Leute wegziehen, weil sie es schlicht nicht mehr leisten können.
Genau. Und das Schweizer Mietrecht ist so organisiert, dass wenn du in einer Wohnung bist und einen laufenden Vertrag hast, bist du eigentlich relativ safe. Aber in dem Moment, wo der Vertrag aus Gründen des Eigenbedarfs oder aus Gründen einer Sanierung oder eines Abbruchs aufgekündigt wird, bist du ziemlich aufgeschlossen. Also man redet davon, eine 4,5-Zimmer-Wohnung, die kostet im Bestandesverhältnis etwa 1.800 Franken pro Monat. Mhm. Wenn du neu auf den Markt musst, ist das gegen 3.000.
Mhm. Das sind
und das
gewichtige Differenz.
Bringt die Haushalte extrem unter Druck.
Mhm.
Und die Versuchung dann irgendwo nicht so zentral sich nach einer Möglichkeit umzuschauen, wo es günstiger ist, ist relativ groß. Die Schweiz hat sehr unterschiedliche Verhältnisse. Also im Thurgau kann man sich sogar noch ein Einfamilienhaus leisten. Aber zu was das führt? Das führt zu einer Erhöhung der Pendlerbewegungen, das führt zu einer weiteren Zersiedlung des Landes. Ich glaube nicht, dass das die richtige Art und Weise ist.
Es gibt natürlich kein Recht darauf, im Stadtzentrum zu wohnen. Das verstehe ich gut. Aber ich habe selber diese Situation erlebt, wie die Andreas geschildert hat, mit dem Eigenbedarf. Und es war damals schon, haben wir quasi bei Privaten gewohnt. Und das war jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber es war doch unterhalb des Durchschnitts. Und dann haben wir uns in diesen Markt begeben und wir zahlen jetzt 1.000 Franken mehr. Und das so müssen wir unser Leben auch anpassen, natürlich, und entsprechend an anderen Orten sparen. Es ist eine Realität, ich nehme die so zur Kenntnis, ich stelle mich der auch und ich will sie auch nicht grundsätzlich umstürzen, aber ich denke, sie führt zunehmend zu Problemen.
Also ich habe einfach mal die ganz naive Frage, warum ist denn das Wohnen in der Schweiz so wahnsinnig teuer? Also wenn man sich umguckt in anderen Ländern, sieht das vielleicht abgesehen von Ballungszentren wie in größten Großstädten doch recht anders aus, oder nicht?
Ja, das war auch in den Städten nicht immer so. Ich glaube, wir können das nicht verbergen. Unsere Städte sind sehr attraktiv im internationalen Kontext. Sie wachsen im Moment relativ stark. Man will in der Stadt wohnen, es ist sexy, es ist attraktiv. Und die erhöhte Nachfrage führt zu den entsprechenden Preisen und wir haben relativ wenig Regulatorien, über den Boden einzugreifen und dies zu verhindern. Also eigentlich ist unser Marktsystem eine regulierte, freie Marktwirtschaft. Und die Regulatorien müssen so eingerichtet werden, dass die Wirtschaft eigentlich dem Volk oder der Bevölkerung dient und nicht nur dem Kapital. Mhm. Und ich glaube, das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Das hat sehr viel mit dem Bodenrecht zu tun. Weil der Boden ein beschränktes Gut ist, führt das dazu, dass die Preise bei zunehmender Nachfrage deutlich steigen.
Ja, es ist interessant, dass wir von einer Abbruchdebatte zu einer ökonomischen Debatte uns bewegt haben. Aber es ist auch richtig, dass wir über diese Dinge sprechen, weil sie prägen uns und sie bilden den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ich erwähne es nochmals, diese Finanzialisierung des Immobilienmarkts, das betrifft die großen Städte insbesondere, dass das anlagesuchendes Kapital strömt in die Schweiz und sucht einen sicheren Hafen. Und Immobilien sind ein Stück weit ein sicherer Hafen, obwohl sie immer wieder Ursachen von ganz großen Krisen sind. Das ist dann auch immer eigentlich das Paradox. Also man sucht die sichere Anlage in der Immobilie und die Immobilie ist in der Regel der Auslöser für das Problem dann wieder. Aber auf jeden Fall im Moment wird der Crash immer wieder herbeigeredet, aber er kommt nicht. Und solange dieses Kapital hierher strömt, wird es zu keiner Entspannung kommen.
Hm. Nun sind wir also tatsächlich bei der Debatte so weit gekommen, dass wir ausgingen vom Schauspielhaus und diesem entweder aushöhlen, neu bauen, neu füllen, sanft renovieren, ein bisschen weniger sanft renovieren und sind dann irgendwie bei der ökonomischen Debatte über Mietzinsen auch gelandet. Jetzt nochmal ganz schnell zum Schauspielhaus. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass man, was weiß ich, in 50 Jahren oder sogar schon vielleicht in 20 Jahren nochmal darüber redet, weil dann vielleicht trotzdem CO2-Fragen oder auch Praktikabilität, also das, wie der praktische Umgang mit diesem Theatersaal dann doch wichtiger geworden sind in der Zwischenzeit?
Ich fände es interessant, darüber zu sprechen, ein neues Schauspielhaus in der Agglomeration zu bauen. Weg vom Stadtzentrum, dieser Fokus auf das totale Stadtzentrum, also da ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Also nicht nur Zürich, auch andere Städte werden immer polyzentraler und es wäre das Eishockey-Stadion, das jetzt neu im Limmertal steht, ist ein Zeichen auch für dieses Wachsen, auch dieser zentralörtlichen Funktionen, dieser Orte, wo sich Leute versammeln, dass das nicht nur um den Hauptbahnhof herum ist. Ich würde das sehr begrüßen.
Also Städte neu entwerfen quasi, sagt Kaspar.
Ja, das wäre sehr interessant. Also ich erinnere da an die Hauptbahnhof-Zürich-Debatte. Da hätte man zur rechten Zeit den auch besser verschoben. Es war dann so viel Geld investiert, dass man das nie mehr machen kann. Inzwischen ist der Untergrund so angehängt, dass das auch gut funktioniert. Man hat ja einen Kopfbahnhof zu einem Durchgangsbahnhof umgewandelt. Aber ja, ich glaube, wir werden in 30 Jahren diese Geschichte neu schreiben müssen und sie wieder diskutieren. Und das ist vielleicht ein bisschen das Frustrierende, wenn man im Immobilienbereich tätig ist und darin älter wird. Häuser haben Lebenszyklen und die bewegen sich so zwischen 30 und 40 Jahren. Und alle 30, 40 Jahre braucht es eine große zyklische Erneuerung. Mhm. Und immer dann ist eigentlich wieder der strategische Moment, sich zu fragen, ist das noch das richtige Haus, dient es noch seinem Zweck? Oder ist das jetzt der Moment, wo man es verlässt? Und wenn wir Erneuerungsplanungen zum Beispiel für gemeinnützige Bauträger oder so machen, kommt diese Frage immer und unsere Kundschaft ist dann immer ziemlich konsterniert, dass sie sagen, jetzt haben wir es doch gelöst und erledigt. Und was schon in 30 Jahren müssen wir uns alle diese Fragen wieder stellen, aber so ist das mit Häusern.
Also die Immobilie ist gar nicht so immobil, wie es im Namen enthalten ist, ist sogar ziemlich mobil, wird das heißen.
Ja, gemessen an unserer Lebensdauer ist es vertretbar, glaube ich. Aber strategisches Denken muss ja eigentlich diese Zeit überschreiten.
Eine Diskussion über Wohnbauten, Kulturbauten erneuern oder nicht, das war der Kulturstammtisch. Hierzu mit Kaspar Scherrer, Architekt, Raumplaner und Publizist und Andreas Wirz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen. Mein Name ist Erik Fein.